ARD. Talk mit Thees.
Ehrlich gesagt, dachte ich, als ich anfing zu studieren, dachte ich, ich bin es längst. Ja, ich dachte, ich bin längst eine Autorin. Ich habe mit 16 meinen ersten Fantasy-Roman geschrieben und mit 5 die Gedichte für meine Puppen und sowas. Also ich finde natürlich auch, dass in Deutschland oft Bücher sehr gefeiert werden, die man nur unter Aufbringung dubioser deutscher Sekundärtugenden wie Selbstdisziplin und Willensstärke und Durchhaltevermögen irgendwie lesen kann. Ich war eher erschüttert darüber zu erfahren, dass andere Menschen auch Gefühle haben. Ja, so huch, andere Menschen werden auch melancholisch, wenn das Herbstlaub fällt. Ja, empörend.
Hallo, mein Name ist Christian Thees. Und in dieser Folge zu Gast ist Katharina Hagener, eine Schriftstellerin, auf die ich besonders gespannt war, denn ich hatte damals Der Geschmack von Apfelkernen sehr, sehr gerne gelesen, wurde ja auch verfilmt mit Hanna Herzsprung. Bevor sie diesen Roman geschrieben hat, war Katharina vor allem promovierte Literaturwissenschaftlerin, Dozentin sowohl in Irland als auch in Deutschland und hat damals über den wortgewaltigsten Iren aller Zeiten, James Joyce, promoviert. In ihrem 4. Roman Flusslinien, der jetzt schon für mich einer der Romane des Jahres ist, geht es um die 102-jährige Margret, die sich von ihrer Enkelin Lucy tätowieren lässt. Das Schöne am Gespräch mit Katharina ist, dass sie auch so originell, amüsant und wortgewandt ist wie in ihren Büchern. Das hat das Gespräch zu einem großen Spaß gemacht. Wir haben über James Joyce auch gesprochen, über Ulysses. Kann man das überhaupt lesen? Kann man das überhaupt verstehen, dieses große, gigantische Werk? Wir haben über Tattoos geschnackt oder auch über deutsche Literatur, die bloß nicht zu unterhaltsam sein darf. Getroffen haben wir uns in Hamburg, in ihrer Heimatstadt. Und sie kam aus Blankenese, wo sie wohnt und ja auch der neue Roman spielt, mit dem Fahrrad angefahren. Ich wollte außerdem unbedingt wissen, weil ich es noch nie probiert hatte, wie schmecken Apfelkerne eigentlich? Deshalb gibt es auch eine kleine Live-Verkostung. Viel Spaß mit Katharina Hagener.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe gerade überlegt, ob man dich Bestseller-Autorin nennt. Aber es sind schon Bestseller, theoretisch gesprochen. Also
ich finde immer, Bestseller-Autorin klingt immer so nach Geld. Mhm. Ja, und ich finde, das ist wirklich der unwichtigste Aspekt. Natürlich möchte ich gelesen werden, aber es ist mir zu sehr nach Vertrieb.
Ja, nee, weil es ist ja auch schon fast Literatur. Also es ist ja Literatur im Prinzip. Und ich habe mich vorhin gefragt, das war auf dem Weg hierhin.
Was meinst du mit fast?
Nein, das hab ich doch korrigiert, okay. Hast du doch gemerkt. Ich wollte nicht abschrecken, weißt du? Literatur kann ja manchmal abschrecken.
Okay.
Aber es ist sehr, sehr lesbare, sehr zugängliche Literatur. Mhm. Und nicht so Kopfgeburten. Gibt's ja auch viel unter der Literatur. Alles, was gerne mal so auf der SWR-Bestenliste ist manchmal. Ich weiß, da warst du auch schon drauf. Aber es sind manchmal schwer zu lesende Bücher, die sehr langweilig anfangen.
Also ich finde natürlich auch, dass in Deutschland oft auch Bücher sehr gefeiert werden, die man nur unter Aufbringung dubioser deutscher Sekundärtugenden wie Selbstdisziplin und Willensstärke und Durchhaltevermögen irgendwie lesen kann. Aber das ist ja in anderen Ländern irgendwie auch nicht so. Und man kann kluge Bücher haben und trotzdem unterhalten sein.
Damals, also du bist studierte Literaturwissenschaftlerin, du hast auch gearbeitet an der Uni, sowohl in Deutschland als auch in Irland, hast über James Joyce promoviert. Also das war auch Teil deines Lebens, bevor du Romane geschrieben hast, hauptberuflich.
Genau.
Hast du den Geschmack von Apfelkern damals mehr als Hobby geschrieben oder auch mit dem Ziel Weltliteratur, Weltherrschaft?
Weltherrschaft, die habe ich, glaube ich, noch nie angestrebt. Ich finde, wenn man sich die Politik anschaut, ist das auch nichts, was man irgendjemandem empfehlen sollte. Aber ich habe nie eine Sekunde mein Schreiben als Hobby betrachtet. Ich glaube, ich habe auch gar keine Hobbys. Aber das war immer eine große Herzensangelegenheit und auch mit einer sehr großen Dringlichkeit oder auch mit so einer großen Notwendigkeit. Ich hatte schon auch, nachdem ich so viel auch gelesen hatte, auch letztlich Profileserin bin und war, schon auch das Gefühl, dass das alles schon gesagt worden ist. Und trotzdem wollte ich eben noch eine Geschichte aufschreiben. Und trotzdem gibt es immer noch eine Geschichte, von der man das Gefühl hat, dass man sie gerne selber, vielleicht selber gerne lesen möchte und dann nicht findet. Und dann muss man sie halt selber machen.
Ganz am Anfang, als du gesagt hast, es geht ja nicht um das Geld oder so. Und da habe ich nur kurz gedacht, es ist einfach Berufung, es muss raus, aber der Erfolg ist auch nicht so wichtig. Und dann wird es ja dann doch schon ein Hobby.
Ich finde es schon wirklich eine große Ehre und eine große Freude, gelesen zu werden. Ich finde schon auch, dass Geschichten gelesen werden müssen, um Geschichten zu sein. Das ist mir schon wichtig, aber ich finde einfach, das Wort Bestseller klingt irgendwie, ist auch auf Englisch, und dann klingt es irgendwie einfach so nach großen Dollarzeichen. Und
Verkaufsschlager, müsste
ja,
man sagen. Verkaufsschlager.
Ja, genau.
Der Spiegel-Verkaufsschlager.
Aber Schlagen ist ja auch schon wieder, irgendwie hat ja auch so eine gewisse Aggressivität, und ich finde schon einfach, ich möchte einfach nur Geschichten erzählen. Ich mag das englische Wort Writer. Das ist einfach so, finde ich schlicht und hat dann auch nicht dieses Heere von Schriftstellerinnen, wo man irgendwie denkt so, wow, du musst schon irgendwie da auch die Inspiration einer weißen Taube muss irgendwie auf dich runterflattern und du drückst deinen Kuli ans Herz, bis er glüht. Und ja, und Autoren finde ich jetzt irgendwie auch langweilig. Da ist auch das Wort Auto drin, was mich nicht interessiert und so.
Es wird ja aber auch ein Unterschied gemacht zwischen Schriftsteller und Autor. Du bist zum Beispiel eine Schriftstellerin, aber jemand, der vielleicht irgendein Sachbuch schreibt oder von seiner Karriere erzählt oder so. Oder etwas über Finanzwelt. Weißt du, wie investiere ich am besten? Finanzen und Frauen. Das sind ja alles Autoren. Du bist aber eine Schriftstellerin.
Ja, ich kenne aber auch Schriftstellerinnen, die das Wort Schriftstellerin wirklich vermeiden und sich selber Autorin immer nennen würden, weil sie es zu groß finden. Aber ich finde Autoren auch nicht so klein. Da ist ja auch das Wort Selbst drin, und irgendwie, das Selbst ist eigentlich das Wichtigste und gar nicht so sehr das Schreiben oder die Schrift. Also von daher würde ich dann immer auch Schriftstellerin als Wort dem Wort Autorin vorziehen, weil das Selbst da nicht unbedingt die größte Rolle spielt.
Bist aber auch streng.
Nee, ich denke nur gerne über Sprache nach. Jeder darf machen, was er will. Aber ich muss ja wissen, was ich gerne hätte.
Warum ist der Geschmack von Apfelkernen damals ein so großer Erfolg geworden? Und mittlerweile, ich glaube, so 1,5 Millionen Zahlen sagen uns oft nichts, weil sie nicht sehr emotional sind. Aber 1,5 Millionen klingt dann doch ganz viel. Und das ist es, weiß man im Nachhinein, warum das ein Erfolg wurde.
Christian, ich weiß es nicht. Und ich glaube einfach, dass es Bücher gibt, die dann einfach so ein Nerv treffen, der in der Zeit war. Es gab danach viele Romane, die sich auch mit dem Vergessen beschäftigt haben. Oder es gab danach auch viele Romane, die auf dem Land gespielt haben. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, es war was im Ton. Ich hatte auch selber ein großes persönliches Anliegen bei dem Buch und wollte vielleicht das Schicksal so ein bisschen beschwören. Und habe dann aber am Ende die ganzen Leser beschworen, aber das Schicksal leider nicht.
Und okay, was daher, heißt das genau? Warum wolltest du das Schicksal beschwören? Es geht um ein Haus, das man erbt.
Ja, ne? Genau.
Also deine Hauptdarstellerin erbt ja das Haus der Eltern.
Damals...
Ja, ach so. Ist das schwer, darüber zu sprechen? Okay. Gestern, ich habe das damals gelesen. Also vor wie vielen Jahren war das? 10?
Nee, 18 bald.
Also sogar 18 Jahre.
2008.
Guck mal, so lange ist es her. Ja. Ich habe das Buch damals gelesen und fand es damals sehr schön. Und erst gestern habe ich mich gefragt, was hat es mit dem Geschmack von Apfelkernen auf sich? Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Ich meide Apfelkerne, ich esse die nicht mit. Die kommen weg, der ganze Butzen. Wie nennst du den? Es gibt ja 1000 verschiedene Wörter.
Stimmt,
in Deutschland.
Ich bin natürlich mit Butzen aufgewachsen.
Weil du aus Karlsruhe kommst. Genau.
Und dann gab es irgendwie Griebsch.
Griebsch, ja.
Ja, und dann gibt es auch noch, es gibt irgendwie die tollsten Ausdrücke. Aber für mich ist es auch der Butzen.
Ah ja, auch der Butzen.
Man kann natürlich auch das Kerngehäuse sagen, aber es ist ja langweilig.
Isst du es mit?
Kommt sehr auf den Apfel an. Bei Boskop nicht, da sind oft irgendwie so komische, haarige Sachen in dem Kerngehäuse, aber bei einem Cox Orange würde ich es immer mitessen. Da ist ja sowieso so wenig dran, und dann kann man auch mit 2 Hubs das Kerngehäuse essen.
Und Apfelkerne haben einen Geschmack?
Ja, hast du noch nie einen probiert? Hast du noch nie auf einem rumgebissen? Schmeckt nach Marzipan.
Wirklich?
Ja, ich liebe Blausäure Marzipan. Drin.
Ich komme aus Lübeck, das ist Blausäure. Ja, eben.
Also ich bin erstaunt, ich bin schockiert. Aber da ist eben diese Blausäure drin, die auch eben ein Gift, ein Wirkstoff und wirklich aber erst im Moment des Verzehrs tatsächlich auch als Gift wirkt. Also wenn man den einfach nur verschluckt, dann ist es irgendwie überhaupt nicht schlimm. Und eigentlich funktioniert auch Literatur ein bisschen so, wenn man so ein bisschen drauf rumkaut, also auch gerade dieses Buch, vielleicht man kann es auch so verschlingen und dann passiert nicht viel, aber wenn man sich die Zeit nimmt, ein bisschen drauf rumzukauen, dann entfaltet sich auch vielleicht ein Bitterstoff und auch eine Wirkkraft, die einen auch nochmal in andere Gefilde vielleicht zu katapultieren vermag. Und für mich ist der Apfelkern natürlich auch ein hoch mythologisch aufgeladenes Objekt. Natürlich ist da auch so eine Persephone-Geschichte drin, die in der Unterwelt, die nur deshalb immer wieder in die Unterwelt zurück muss, weil sie dort diese Granatapfelkerne gegessen hat und deswegen deswegen haben wir Winter und deswegen immer wieder zurück muss.
Wegen Persephone.
Wegen der Apfelkerne.
Ist immer gut, mit einer Literaturwissenschaftlerin zu sprechen. Also, ich bin vor einer Stunde bin ich ja in den Laden gegangen. Mhm. Am Hamburger Hauptbahnhof habe ich einen Apfel gekauft. Mhm. Ich mache diesen Apfel hier auf, weil ich mit dir eine Live-Verkostung machen wollte.
Okay.
Und da waren keine Kerne drin.
What?
Und da denke ich mir, wie kann der Apfel wachsen? Da ist kein Kern. Ich habe keinen Kern gefunden.
Ey, hast du vielleicht eine Persimone gegessen oder so?
Nein, ich bin in der Kantine hier nebenan beim NDR, habe ich hingegangen, die haben mir zwei Äpfel geschenkt. Und da waren weniger Kerne drin, als ich dachte. So. Und ich werde jetzt mit dir.
Ja, mach mal.
Und ich habe noch nie einen Kern bewusst gekaut.
Wirklich? Also,
natürlich, Sonnenblumenkerne und sowas, aber eben keine Apfelkerne.
Ja, das ist irgendwie, wie willst du durchs Leben kommen? Ich bin bestürzt.
Ich weiß jetzt nicht, welche.
Merkst du es?
Mhm. Merke ich nicht.
Nee, die sind zu klein. Es sind irgendwie popelige kleine Winteräpfel.
Gell, es sind kleine. Obwohl die sind
aber
ja.
Aber hast du es nicht wirklich? Probier nochmal. Muss noch ein bisschen kauen. Muss wirklich kauen. Es gibt auch tatsächlich in der Literatur, also ich habe natürlich weiß jetzt alles über Apfelkerne, was ich nie zu wissen hoffte. Aber es gibt auch in der Literatur tatsächlich einen Suizid durch Apfelkerne. Also ich habe auch natürlich recherchiert, ob die giftig sind oder wie giftig die sind. Und dieser Mann ist irgendwie im 19. Jahrhundert, hat aber dann wirklich sehr viele Apfelkerne gesammelt und sie dann alle auf einmal gegessen. Und dann ist er gestorben.
Oh.
Ja. Also es ist schon nicht wirklich gesund, aber so einer ab und zu mal.
Super, dass du es sagst. Das ist gerade, wo ich mir gerade beim dritten esse. Ich weiß nicht, es ist ein deutscher Apfel, aber zumindest.
Okay, glaubst du, die sind dann weniger giftig oder giftiger? Das ist jetzt mal eine interessante Frage.
Heimisch.
Okay.
Die haben aber in der Tat sehr wenig Geschmack.
Diese Kerne?
Die wir jetzt gerade essen. Ja, jetzt müsst du auch mal essen. Und da wirst du feststellen, dass der wirklich, vielleicht ist er auch zu klein. Das ist ein ganz konzentriertes Gesicht. Ja. Aber ich habe wirklich wenig Geschmack festgestellt.
Ich glaube, der war nicht reif, als er gepflückt wurde. Das glaube ich wirklich.
Okay.
Und das sind ja jetzt auch die Äpfel, das sind ja wirklich die Äpfel vom letzten Jahr. Und die ist jetzt noch so ganz die ganze Zeit in irgendeiner fiesen Kältekammer da jetzt irgendwie vor sich hin reifen müssen und die waren bestimmt grün, als sie, die hatten bestimmt noch gar keine Chance, Blausäure zu entwickeln, als sie abgepflückt wurden. Mhm. Und jetzt haben wir März, ja, die nächsten kommen ja schon wieder in wenigen Monaten, im August.
Das ist das Problem, je früher sie...
Oh, ich hab aber Marzipan.
Nö, ja. Wirklich?
Ja, soll ich ausspucken und hier?
Nein, lass mal. Netter Gedanke. Und ich bin wirklich sehr Marzipan-begeistert. Nicht Marzipan-begeistert. Aber,
wieso sprichst du Schwäbisch? Dieses R war ein schwäbisches R.
Weil man das Wort begeistert, so schön aussprechen kann, okay. Auf Schwäbisch. Ich kann ja gar kein Schwäbisch. Aber begeistert, das kann man wunderbar sagen. Wann bist du weg aus Karlsruhe?
Mit 18. Also nach dem Abi einfach zum Studieren und dann...
Möchte jeder Literaturstudent insgeheim Romane schreiben?
Keine Ahnung, ich wollte es.
Ich würde vermuten, dass eigentlich, genauso wie ich auch bei allen Rezensenten denke, die möchten am liebsten alle selber Romane schreiben.
Ja, das ist ein weites Feld. Also, ich wollte es. Ich habe auch damals von zwei Kommilitonen in meinem Studium auch Manuskripte bekommen, die sie geschrieben haben und die sie mir dann gezeigt haben. Und
Oh Gott, da musst du sie auch noch lesen.
Ja, das kostet doch so viel. Und danach habe ich beschlossen, dass ich vielleicht doch keine schreiben will. Ich hatte eigentlich während des ich hatte eher am Anfang des Studiums, also ehrlich gesagt, dachte ich, als ich anfing zu studieren, dachte ich, ich bin es längst. Ja, ich dachte, ich bin längst eine Autorin. Ich habe mit 16 meinen ersten Fantasy-Roman geschrieben und mit 5 die Gedichte für meine Puppen und sowas. Aber eigentlich habe ich, je mehr ich gelesen habe, desto weniger hatte ich das Gefühl, dass ich schreiben sollte. Ich hatte eher das Gefühl, ich war eher erschüttert darüber zu erfahren, dass andere Menschen auch Gefühle haben. Ja, so huch, andere Menschen werden auch melancholisch, wenn das Herbstlaub fällt. Ja, empörend. Und irgendwann wirklich auch erst, nachdem die Uni vorbei war, nachdem auch ich, und ich hatte dann schon auch das Gefühl, mich, weil ich Literatur einfach so leidenschaftlich liebe, mich der Literatur oder einfach der Exegese oder dem Interpretieren oder dem Lesen der Literatur zu widmen. Und wirklich erst eigentlich, als mehrere Sachen passiert sind, als meine Mutter krank wurde, als ich Kinder bekam und ich so ein bisschen auch aus der Uni so zurücktrat, hatte ich plötzlich das Gefühl, es gibt aber auch noch eigene Geschichten und ich muss meine Stimme finden und muss, vielleicht sind über die Gefühle schon gesprochen worden, aber noch nicht auf diese Weise und ich muss irgendwas klarkriegen für mich.
Flusslinie, das ist dein neues Baby,
ja,
an dem du jahrelang gearbeitet hast.
Ja.
Es geht um 3 Personen, eine davon ist Margret, die hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Enkelin Luzi und die richtet sich dann im Wohnheim, also im Altenheim, ihrer Großmutter richtet sie sich ein Tattoo-Studio ein und die 102-Jährige erklärt sich ja bereit, sich tätowieren zu lassen. Mhm. Und sie bekommt dann auch so Flusslinien. Übrigens auch sehr clever von dir, dass Wasser im Titel ist, denn das sind ja die Romane, die besonders gut gehen.
Ah, echt?
Viele Erfolgsromane haben Wasser in sich. Also Wasser ist irgendwie auch so ein Trend. Also es ist gut, dass du Flusslinien.
Okay, denn, das wusste ich nicht.
Denn dieses Buch ist ja so bunt und voll so auch wunderbare Charaktere und Eigenarten. Man hätte diesem Buch auch einen schrägeren Titel geben können als Flusslinien.
Also wir hatten natürlich mehrere Titel zur Auswahl.
Was war noch dabei?
Also ich habe immer einen Arbeitstitel, von dem ich aber weiß, dass das nicht wird. Und mein Arbeitstitel hieß Unterwelten. Weil es einfach für mich irgendwie, das war ein Thema für mich, weil sich jede der Figuren letztlich aus so einer Art Unterwelt hervorwühlt. Der eine hat getaucht, die andere tätowiert Dinge unter die Haut, einer sucht was am Strand, einer hat so eine Maulwurfsobsession oder so einen großen Kampf mit einem Maulwurf. Und nur Margret, nur die 102-jährige Hauptperson, die ja vielleicht der Unterwelt oder der Schattenwelt zumindest schon am nächsten ist, die lässt sich jeden Tag da oben in diesen Garten transportieren, in so einem fast Elysiumsartigen Ort, bei dem sie dem Himmel schon sehr nahe ist und die als sozusagen als Gegenentwurf. Ich hatte auch die Karte einer Unterwelt immer neben mir, also so eine antike Karte aus der Aeneis, und habe eigentlich auch so dieses Elbufer so ein bisschen so gestaltet mit den Pappeln und den Erlen und den Weiden und den Bäumen, die auch am Eingang der Unterwelt wachsen, auch in der Antike, die da ja auch alle wachsen. Und
wachsen die auch in echt in Blankenese, im römischen Garten? Das ist der Schauplatz.
Nee, nicht im römischen Garten, Elysium, sondern unten am Strand, natürlich zwischen Rissen und Blankenese, da gibt es natürlich diese ganzen Wasserbäume, ne? Und all diese Bäume, Pappeln, Weiden, Erlen, das sind eben diese schnell wachsenden Wasserbäume und die an der Unterwelt wachsen, weil die klassische Unterwelt voller Flüsse und irrer Seen ist und eben auch da. Und von daher bin ich eben über so ein, es ist der römische Garten, bin ich über so ein Bild, bin ich dann eigentlich in die Unterwelten, habe ich mich in die Unterwelten aufgemacht.
Also Unterwelten finde ich schon mal ein sehr interessanter Titel. Du hast auch den Maulwurf erwähnt. Ich lese nochmal einen schönen Satz vor aus dem Buch. Gregor schaute auf seinen Rasen, der mit unterschiedlich geformten Flaschen gespickt war. Bauchig und eckig, schmal und langhalsig, und es gefiel ihm. Es sah aus, weil der will da Whisky reingießen in den Boden, um die Maulwürfe zu töten. Es sah aus wie ein modernes Kunstwerk oder wie ein biologisches Versuchsbeet, in dem vor allem Grand Marnier angebaut wird.
Genau.
Das ist sehr schön. Wollte ich nur kurz mal so, kriegt mal so einen kleinen Eindruck, einfach für die Ideen, für die Art und Weise, wie du formulierst. So, was waren die anderen Titel denn? Das war ja nur der Arbeitstitel.
Also, das ist ja schon irgendwie sehr indiskret, aber ich hatte auch sehr einen Titel, der dann eigentlich fast eigentlich als dass der dann das Motto wurde. Mhm. Und zwar die Zeit zwischen zwei Atemzügen. Das ist ein Vers aus einem Gedicht von Nelly Sachs. Mhm. Und an dem habe ich sehr lange gehangen. Und den finde ich auch immer noch schön. Und da ist auch kein Wasser drin. Und dann wurde es am Ende aber Flusslinien, weil ich den auch cool finde. Und der ist irgendwie auch... Der ist auch gut darstellbar. Also ich finde immer, Atem ist einfach, da braucht man dann ein abstraktes Kunstwerk und da braucht man, das ist irgendwie schwer als Cover darzustellen und das bei Flusslinien hat man einfach sofort irgendwie gleich so ein Bild und das hat mir auch gefallen und ich wollte auch mal so einen Einwortsatz, so einen Einworttitel haben.
Achso ja, ansonsten, klar, waren es natürlich immer
sehr erzählende Titel, ja, vom Schlafen und Verschwinden, das Geräusch des Lichts, der Geschmack von Apfelkernen und ich wollte auch mal so ein Einwortding, ich fand das cool.
Interessant. Und der Verlag, wollte lieber Flusslinien oder lieber den anderen?
Am Ende des Tages waren wir uns dann alle über Flusslinien einig.
Okay, sehr schön. Also im Zentrum geht es erstmal auch um Margret, diese wunderbare 102-Jährige, die sich tätowieren lässt. Jetzt so auf die Jahre kann man auch nichts mehr kaputt machen am Körper.
Genau.
Deswegen, sie ist so nah an der Endlichkeit jetzt schon dran, dass das für sie überhaupt gar kein Problem ist. Und ihrer Enkelin zuliebe macht sie das denn natürlich. Tattoos erzählen ja wunderbare Geschichten. Du hast aber keins, ne?
Nee, ich
habe auch
ja keins.
Und ich bin ja fasziniert seit einiger Zeit von Tattoos, weil ich da schon so wunderschöne gefunden habe.
Ja, ich auch.
Wann hast du jemanden angesprochen? Was bedeutet ihr Tattoo? Erzählen Sie mal.
Ach, schon immer. Ich kenne viele Leute, also auch in meinem Freundeskreis, Menschen, die tätowiert sind. Und
Seemänner natürlich dann.
Na klar, in
Seemänner aus Blankenese.
Ja, genau. Nein, und ich bin einfach dann auch neugierig und ich glaube, man darf ja auch neugierig sein, weil es ja auch was, das ist ja auch eine Geschichte, die man auch nach außen trägt. Also das ist ja auch.
Die wollen das auch gerne.
Viele wollen es und wer es nicht will, der kann es ja auch sagen. Und ich bin ja auch, frage ja auch höflich, aber es ist ja oft, es ist ja was ich sehe über jemanden und muss ich auch nicht so tun, als wäre es irgendwie, als müsste ich weggucken oder sowas, sondern es ist ja auch was jemand mit Stolz trägt. Und das markiert ja auch einen Moment. Vielleicht im Leben einer Person, die diese Person sonst nur fühlt und die sie aber auf diese Weise ja auch nach außen tragen möchte und möchte, dass man es sieht und möchte, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt und vielleicht wollen sie auch darüber erzählen. Und für mich sind es wirklich Geschichten, die auf der Haut getragen werden. Und auch die Art und Weise der Tattoos finde ich wahnsinnig spannend. Irgendwie, ob sie fein sind oder mit Schatten oder mit Farben oder in einem bestimmten oder auf eine vielleicht eine bestimmte japanische Art oder auf eine klassische oder auf so eine Comic-Art. Und das sagt wahnsinnig viel über eine Person aus. Und das finde ich unglaublich interessant, wenn man neugierig ist, oder?
Mhm.
Also ich meine, denkt ja auch ständig über Leute in Wartezimmern nach, wenn man denen stundenlang gegenüber sitzt, was denen so widerfahren ist. Oder?
Das war der Anlass für dritten Roman.
Genau,
da geht es um eine Frau, die sich Geschichten ausdenkt über die anderen Wartenden dort in diesem Wartezimmer.
Mhm. Und bei einem Tattoo muss man gar nicht so lange nachdenken. Da kann man, dann hat man gleich einen Anhaltspunkt irgendwie zum Weiterfantasieren.
Ja. Ich fand es auch wirklich interessant. Du hast das Tattoo mir nochmal wieder anders beigebracht, indem nämlich geschrieben wird, Tätowierungen können laut sein. Das finde ich erstmal gut. Mhm. Tätowierungen können laut sein und manchmal sagen sie, schau mich an, so lebe ich. Ja, und jetzt komm damit klar oder wechsel die Straßenseite. Das fand ich ganz interessant. Das ist eine Tätowierung. Und dann heißt es, glaube ich, ein paar Sätze weiter auch gleich, eine Tätowierung ist auch eine Rüstung.
Mhm.
Und das fand ich interessant, den Gedanken, dass man das macht, um sich eher einen Panzer zuzulegen.
Ja, ich glaube schon auch, dass viele Tattoos auch so eine Schutzfunktion haben und nicht nur irgendwie so ein Abwehrzauber, sondern auch, aber auch wirklich wie eine Rüstung. Und,
an was für ein Tattoo denken wir dann? Ist es Stacheldraht über eine Rose zum Beispiel?
Ich finde zum Beispiel Tattoos, die wirklich, also wirklich große, auffällige Tattoos, die wirklich über auch, oder in, die wirklich auch den Hals ins Gesicht gehen, dass man einfach die Person nicht ohne ihre Tattoos angucken kann und über diese Person nachdenken kann, ohne über ihre Tattoos nachzudenken. Das ist schon eine ganz starke Aussage über einen selbst und irgendwie, und auch, und die heißt auch, ey, komm klar, ja?
Komm klar.
Und es ist auch sowas, was irgendwie gerade auch bei Frauen, finde ich, dem Blick, dem sogenannten Male Gaze, dem Frauen ja ausgesetzt sind, also ein Blick, der letztlich Macht über dich ausüben will, dass du dich da nicht vor versteckst oder dass du nicht die Augen niederschlägst oder, sondern dass du irgendwie dich stark machst mit deiner Rüstung und sagst, ja, okay, und jetzt guck mich an und mein, ich guck jetzt zurück, ja, mein Tattoo guckt dich zurück an und gibt dir vielleicht auch einen Kinnhaken. Und es hat schon auch was von Selbstermächtigung, ein Tattoo, finde ich. Und,
ja.
Und von daher, und es gibt aber auch welche, die Erinnerungen sind und Andenken sind und Memento Mori oder Erinnerungen an Tote, Erinnerungen an geliebte Menschen, Verluste, alles Mögliche. Aber ich finde es einfach spannend und ich finde es auch richtig gut eigentlich.
Ja. Wann gibt ein Tattoo einen Kinnhaken? Denn den Satz fand ich auch sehr schön. Sie sind wie eine Rüstung und manchmal wie ein Kinnhaken.
Ja, wenn jemand irgendwie, also so Tattoos, die einfach auch so Schocker sind, irgendwie so provozierende Tattoos, die irgendwie im Gesicht sind oder an Stellen, wo man irgendwie es nicht haben darf eigentlich und wo man auch weiß, dass man bestimmte Jobs vielleicht gar nicht mehr machen darf, wenn man die im Gesicht hat. Ich weiß nicht, wie es ist im öffentlichen Dienst, ob man als Polizist ein Gesichtstattoo haben darf, weiß ich nicht genau. Aber oder als Lehrerin, ja. Und
ich glaube nicht, ne? Als Polizist wurde aufgelockert, aber da ging es, glaube ich, um Arme. Man darf es unten drunter sehen. Gesichtstattoo, weiß ich auch nicht.
Ja, und da, das sind schon auch Entscheidungen, ja, große Entscheidungen, die man damit trifft. Und die sind schon, haben auch manchmal was von einem Kinnhaken. Auch ein Kinnhaken vielleicht an den Staat oder an die Gesellschaft, glaube ich schon.
Okay, also wenn wir beide uns jetzt betrinken oder wenn die Apfelkerne so viel Blausäure jetzt doch rausgegeben haben, dass wir so betrunken sind und jetzt direkt gleich im Anschluss zum Tattoo-Shop gehen, hier um die Ecke. Welches Tattoo würden wir uns stechen lassen?
Ja.
Also wenn schon, wenn man sich trauen würde. Ich habe neulich erst auch wieder mit Hautärztin Jael Adler gesprochen und mit Fabian Karl aus Baris Ferraris, der Antiquitätenhändler, der komplett zutätowiert ist.
Ja.
Beide haben nochmal darauf hingewiesen, dass das gesundheitlich nicht gut ist. Dass das giftig ist, da lagern sich Stoffe, die bleiben in den Organen hängen, die werden auch nicht abgesondert, die sind für immer da. Also beide haben nochmal so darauf hingewiesen. Fabian ist komplett hier, der ganze Arm ist zu.
Ja, wobei man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden muss zwischen Farbe und Nichtfarbe. Also ich glaube, dass man wirklich, dass es in Deutschland, dass ja auch bestimmte Farben verboten sind mittlerweile oder dass die bunten Tattoos nochmal anders wirken als die, die wirklich nur mit irgendwie dieser schwarzen oder dieser, also die eben so bläulich aussehen.
Die kriegt man besser weg. Die schwarzen kriegt man besser weg, hat die Hautärztin gesagt. Die bunten ist schwierig, die wegzubekommen überhaupt. Ja. Aber egal.
Aber eigentlich macht man ja auch keine Tattoos, um sie dann hinterher wegzukriegen. Also das irgendwie insofern ist es dann auch müßig.
Ja, also so ein paar Jahre gibt man dann halt
aber
drauf.
Aber sag du,
also,
was du dir tätowieren würdest.
Ja, weiß ich nicht genau. Mir hatte mal ein Bekannter von mir hatte mal das Siegfried-Motiv aus Richard Wagners Die Nibelung auf dem Arm.
Oh.
Das fand ich schön, weil es einfach so eine, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es geht. Fand ich von der Idee her total schön, aber natürlich optisch nicht so schön. Ich mag Tattoos, die so sehr künstlerisch sind, wo so coole Figuren sind. Wobei ich manchmal selbst so, es gibt so diese Gothic-Mädchenpuppen, die sind nicht mein Ding, aber die finde ich irgendwie cool. Mhm. Ich finde, die als Tattoo wirken die total. Das sind dann so Manga-mäßige.
Ja.
Weißt du?
Ich würde mir zum Beispiel nie Gesichter auf tätowieren. Also ich würde mir nie sozusagen Menschen oder Gesichter auf. Ich würde mir immer was nicht Menschliches irgendwie auf die. Ich würde mir, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich
also nicht mal James Joyce, weil den finde ich jetzt
niemals.
Den finde ich jetzt eigentlich total witzig.
Niemals.
So James Joyce auf dem Oberarm.
Ich würde mir doch keinen Typen auf den Arm.
Aber entschuldige, das ist der Typ, mit dem du dein halbes Leben verbracht hast.
Ja, na und ich würde mir auch nicht den Namen meines Mannes irgendwie auftätowieren. Ich würde keine Menschen auftätowieren. Ich würde irgendwie vielleicht irgendwelche Dekorativen. Ich würde mir vielleicht sogar so einen Flussverlauf, irgendwie so einen ganz zarten, ich würde gerne diese Feinlein-Tätowierungen, die finde ich wirklich schön.
Oder was sind so eine, das für welche?
Also die ganz fein sind, also die gar nicht, so nicht so Seemannstattoos, weißt du, oder auch nicht so klassisch, auch nicht so Comics und auch nicht mit viel Schatten, sondern wirklich so ganz Rana aus meinem Buch lässt sich oder möchte vielleicht so eine einfach nur so ein Gras, so eine Grasrispe oder sowas sich auftätowieren lassen. Sowas kann ich mir gut könnte ich mir gut vorstellen. Irgendwas so eine, was so was ganz Zartes und doch aber auch Starkes. Ja.
Gibt es Elemente in deinem Buch, die wirklich rein der Fantasie entsprungen sind.
Natürlich.
Denn ich muss denken an Ranas Schwester, von der sie erzählt, die große psychische Probleme hat und sich viel ritzt und das Blut, das sie aus ihrem Körper sozusagen entnimmt, in Flaschen abfüllt, die bleiben dann unter dem Bett. Und da denkt man, oh krass, also da hast du entweder Fantasie gehabt oder aber leider nicht, dass Menschen das tatsächlich machen. Ich habe davon noch nicht gehört.
Also die Stellen, die einem immer am ausgedachtesten vorkommen als Leser, sind immer die, der Realität am meisten entsprechen, glaube ich. Aber das ist ja auch wirklich nur so, es wird ja nur am Rande kurz
ganz
erwähnt.
Ganz kleiner Seitenaspekt, der aber ein unglaublich starkes Bild ist und erstmal hängen bleibt.
Ja. Ne?
Also da weiß man, denkt man auch drei Seiten später noch drüber nach.
Es gibt wenig, was es nicht gibt, glaube ich. Von daher ist es auch, manchmal denkt man sich Sachen aus und alle sagen, ja, das gibt's ja alles schon. Und irgendwie, und ich denke so, what? Das habe ich mir doch selber ausgedacht. Und manchmal holt einen auch die Realität dann ein und es gibt's dann, nachdem man sich's ausgedacht hat, gibt's es dann plötzlich oder das Gleiche passiert. Das ist ja irgendwie auch das Seltsame oder das Schöne nach unserem Beruf, dass Realität und sich selber ausdenken ist ja oft gar nicht so weit auseinander. Ich finde ja auch, also beim Ausdenken, ja, das Gefühl, also wenn ich mir was ausdenke, fühlt sich eigentlich genauso an, wie wenn ich mich an was erinnere. Wenn ich mich irgendwie entfernt an irgendwelche Dinge erinnere und versuche mich irgendwie zu konzentrieren und denke, hier war das noch. Das ist genau das Gleiche, wenn ich mir was ausdenke. Und das ist auch irgendwie der gleiche Prozess. Eigentlich ist sich ausdenken, ist ja wie eine Erinnerung an Dinge, die vielleicht noch nicht passiert sind oder von denen ich nicht weiß, dass sie passiert sind. Oder vielleicht sind sie auch passiert und ich habe es vergessen oder so. Also das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich kann noch nicht genau, habe noch nicht genau rausgefunden, woher Erinnern kommt. Ja, also das hat auch was mit Vergessen zu tun, woher Ausdenken kommt. Und das hat auch was mit Vergessen zu tun und mit Erinnern und all diese Dinge sind miteinander verbunden und auch irgendwie fast nicht zu trennen, glaube ich.
Wann ist etwas mal eingetroffen oder wann bist du mal einer Sache begegnet, die du dir eigentlich ausgedacht
ständig
hattest?
Ständig, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, vielleicht ist nicht so ein ganz tolles Beispiel, aber eigentlich passiert mir das bei jedem Buch, dass ich dann denke so, okay. Also zum Beispiel ist mir kurz nach den Apfelkernen in meinem Garten, hatte ich einen weißen und einen roten Johannisbeerbusch und dann ist mir der rote eingegangen und ich hatte nur noch weiße Johannisbeeren in meinem Garten und ist einfach genau wie in dem Anfang der Apfelkerne, wo ich dachte, ich habe die wirklich beide gleich viel gegossen, ich schwör's. Ja? Oder solche Sachen sind einfach seltsam.
Da merkst du, was für eine Macht du hast über das Universum. Du hast diesen Baum kaputt geschrieben.
Nee, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube eben, dass man irgendwie Dinge antizipiert oder dass man, ich weiß auch nicht, oder dass man vielleicht auch einfach anders guckt. Vielleicht geht jedem mal irgendwas ein und dann ist es zufällig irgendwie jetzt gerade, gucke ich halt besonders da drauf oder so. Keine Ahnung.
Ja. Na, spannend. Würdest du uns eine kleine Passage einmal lesen, die ich auch so ganz kurios fand und die auch bei jemandem, der das Buch jetzt noch nicht kennt, zunächst mal so auf großes, kleines Interesse stoßen wird. Seite 35. Wobei, ich frage dich mal, wo hast du ein Lesezeichen?
Auch 35.
Witzig, das habe ich gestern auch 35?
Gelesen. Ja, das lese ich gerne.
Das ist ja interessant. Und wo ist dieses abgerissene Blatt? Was ist da drin?
Das habe ich, glaube ich, das so, ist mir das gestern runtergefallen. Das habe ich dann einfach irgendwo random reingesteckt.
Ja, wie witzig ist das, dass du auch 35 vorgelesen hast?
Ja.
Schön.
Ja.
Aber das ist auch so eine ganz kleine, süße Passage, die ja in sich selber schon einfach so funktioniert. Okay, also sie begleitet ihre Großmutter zum Konzert, die Luzi, ne? Konzert im Altenheim, im Synodium.
Genau. Sie begleitet ihre Großmutter zum Konzert. Was heißt Konzert? Es sind die stillen Wasser aus dem Heim und alle spielen Luftinstrumente. Also nicht Blasinstrumente, sondern Luft, wie in Luftgitarre. Sie haben schwarze, feine Sachen an, Notenständer vor den Stühlen, klappen ihre Instrumentenkoffer auf und darin ist nichts, Luft. Sie tun so, als nehmen sie ihre Instrumente heraus, schließen sogar die Augen dabei, um sich zu sammeln. Ein paar Streicher drehen zum Stimmen an den unsichtbaren Schrauben. Die meisten aber nehmen nur ihr Luftinstrument in die Hand, legen es sich an den Hals, klemmen es sich zwischen die Knie oder heben es kurz an den Mund. Alle führen ihre Handgriffe mit einer sparsamen Eleganz aus, die trotz gichtiger Hände, steifer Wirbelsäulen und zittriger Kinne von jahrzehntelanger Übung spricht. Luzi spürt die Konzentration der schwarz gekleideten Ensemblemitglieder. Nur zwei oder vielleicht drei Typen spielen damit. Bei dem einen ist sie sich nicht ganz sicher. Männer, die im Alter ihre Haare nicht verlieren, sehen jedes Jahr mehr aus wie Frauen. Warum müssen die Frauen ausgerechnet Mitglieder sein? Warum sind die paar Männer da nicht Mitmuschis? Alle sind alt.
Ja, sehr, sehr schön. Die sogenannte schweigende Kapelle. Cornelius ist der Dirigent. Er war Dirigent im richtigen Leben, also zumindest in seiner aktiven Zeit. Und jetzt hat er eben diese schweigende Kapelle, wo alle nur so tun. Wo kommt denn diese Idee her?
Ganz ehrlich, ich habe die geträumt.
Ja, was?
Aber ist, manchmal, wenn man mitten im Schreiben ist, dann träumt man ja irgendwie wirklich ganze Geschichten von vorne bis hinten. Ich bin nur immer zu müde, um sie dann aufzuschreiben. Das ist sehr ärgerlich. Ich würde wahrscheinlich viel mehr Bücher veröffentlichen, wenn ich irgendwie nicht so faul wäre, mich nachts zu wecken oder nachts aufzuraffen oder einen Stift hätte. Also ich kenne auch Musiker, die einfach ihre Instrumente so lieben, dass sie sie, wenn sie alt sind, nicht mehr anfassen können, weil sie sagen, ich kann nicht mehr so spielen, wie ich einst spielte. Also stelle ich mir lieber vor, wie ich einst spielte. Und ich fand es sehr anrührend, dass man letztlich mit seiner Erinnerung spielen muss, um glücklich zu sein, so wie man ja auch manchmal manchmal muss man auch mit seiner Erinnerung essen, um zu merken. Ich denke immer, meine Kinder mögen sich so gerne Erdbeeren. Und ich denke immer, warum mögt ihr nicht Erdbeeren? Und dann probiere ich Erdbeeren so, wie sie sie kennen und denke so, ja, die sind wirklich nicht so besonders. Aber ich mag Erdbeeren immer noch, weil ich mit meiner Erinnerung Erdbeeren esse, weil die Erdbeeren früher also anders geschmeckt haben.
Und haben sie das?
Ja, es gab einfach andere Sorten, die anders geschmeckt haben. Und ich habe jetzt einen Stand im Sommer, der ist an der Straße und da schmecken die Erdbeeren wieder so, die halten dann nur einen Tag, die muss man sofort aufessen. Und da kann man sie dann essen, so wie sie dann geschmeckt haben, und seitdem wissen meine Kinder, wie Erdbeeren schmecken eigentlich. Aber ich verstehe, dass man viele Dinge dann nur noch mit seiner Erinnerung ausfüllen kann, und eben diese Musiker, bei denen ist es natürlich, das ist ihr Lebensinhalt gewesen. Und für mich war das eine sehr wichtige und bewegende Szene, weil es geht ja auch die ganze Zeit immer um Stille und ums Schweigen.
Und das ist eigentlich schön, so eine Passage auch zu lesen, weil man damit nichts über die Geschichte verrät. Mhm. Aber es ist trotzdem einfach sehr schön zu hören. Mhm. Und viele lesen ja einfach schon irgendwas vom Ende manchmal. Also ich war neulich auch bei einer Lesung wieder und denke mal, ich will das alles nicht hören. Das ist was, und in dem Fall der Autor selbst. Ja, normalerweise machen sie Rezensenten, aber der Autor selber liest dann irgendwie von Seite 240 schon irgendwie so entscheidende Passagen und ich nur, nein.
Ja, ich finde auch irgendwie, manchmal ist man aber auch so stolz auf eine bestimmte Passage und möchte dann auch gerne, dass man da auch irgendwie einfach zuhörend verweilt. Also ich möchte da den Autor in Schutz nehmen.
Guter Punkt. Okay, das heißt, die späteste Passage im Buch, die du auch gestern Abend bei einer Lesung vorgelesen hast, wo war die, auf welcher Seite war die?
Ich traue es mir nicht zu sagen.
Ja, sag.
Die war im letzten Kapitel.
Nein.
Aber der Anfang des letzten Kapitels, und dann braucht man so einen Cliffhanger und dann ist es irgendwie, und es waren aber nur 5 Sätze.
Okay, gut.
5 Sätze sind erlaubt. 5 Sätze, da sagt man nichts über das letzte Kapitel.
Aber wie lustig, dass du diese 5 Sätze, welches, okay, gib sie uns mal, die 5 Sätze.
Okay.
Wenn Elses Grab, ist es da?
Nirgendwo? Nein.
Nein, achso, entschuldige bitte.
Gibt kein Grab.
Ah ja, gibt kein Grab. Entschuldigung.
Ach so, doch. Ach, Else. Ja, Else ist ja irgendwie eine historische Figur.
Ja, das ist Else.
Genau. Es ist eigentlich nur eine... Soll ich sie mal kurz vorlesen?
Ja, auf jeden Fall.
Margret lässt ihren Blick über die Stauden wandern. Wo es am schönsten blüht, wächst auch der Giersch am dichtesten. Zöge sie an einem seiner längskantigen Stiele, würde wahrscheinlich dort drüben eine der großen weißen Dolden zittern. Die farblosen Ableger scheinen alle miteinander verbunden zu sein. Das Unkraut ist wie eine Geschichte, wie Familie. Alles ist auf versteckte Weise verflochten und eine große Pflanze fällt zusammen, wenn irgendwo eine kleine ausgerissen wird. Aber loswerden kann man ihn nur schwer. Sie fühlt sich ihm zugehörig, dem bleichen Netz seiner unterirdischen Ausläufer und der langen senkrechten Wurzel. Ohnehin fühlt sie sich inzwischen allem Wurzelwerk näher als den Blüten. Bald wird sie selbst bei den Wurzeln wohnen. Wurzel sein, Blüte und Frucht sind schon so lange verschwunden, sind kaum mehr eine Erinnerung, eher wie ein Traum oder etwas, das mehr in der Zukunft liegt als in der Vergangenheit.
Interessanterweise hast du das Wort Giersch durch Unkraut ersetzt beim Lesen.
Ja, genau, weil es jetzt einfach irgendwie kurz, vielleicht mache ich das in der zweiten Auflage auch irgendwie weg, weil ich dachte, vielleicht wissen, aber also es kommt öfter mal, der Giersch kommt vor, man weiß, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, dass Giersch Unkraut ist. Ich habe das jetzt sozusagen, weil ich es aus dem Kontext gerissen habe, habe ich mal eben Unkraut gesagt, um klarzumachen, dass Giersch sozusagen noch eine Rolle spielt.
Ja, das ist toll. Ja. Bei deinen Kindern hörst du aber auch gut zu, ne? Wie die sprechen. Ha. Denn ich fand dieses eine Wort so schön, von dem ich meine, es noch nie gehört zu haben. Aber da heißt es irgendwie, Luzi lacht, aber es klingt, als sei sie batshit crazy.
Ah, okay.
Das kennst du aus dem Englischen dann. Vielleicht, ich hatte batshit crazy. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schon mal gehört hatte. Aber ich finde es ein schöner Ausdruck.
Ich glaube schon, dass es irgendwie, dass es viele Jugendliche jetzt sagen oder jüngere Menschen, sagen wir mal, dass sie batshit sagen. Ja, man muss ja nicht mal mehr crazy dahinter sagen, man kann auch sagen bad shit. Das stimmt. Irgendwie ist es ganz hilfreich, wenn man ab und zu mal Kontakt zu Menschen hat, die unter 30 sind.
Ja, oder das Thema alles gut wird auch natürlich thematisiert. Der große Aufreger unserer Zeit. Alles gut.
Ja, das ist ja auch schwer. Nichts ist gut.
Regst du dich auch auf über alles gut?
Ich benutze es nicht.
Aber wenn du es hörst? Ich kenne viele, die darauf ganz fast schon aggressiv reagieren.
Und ich denke darüber nach. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, es zu benutzen.
Ich fand es nur so interessant, weil das Wort kein Problem, no problem, kein Problem, dazu hat nie irgendjemand was gesagt. Und das ist
auch
exakt das Gleiche. Es ist exakt das Gleiche, nur negativ ausgedrückt. Während alles gut, kein Problem ist, nur positiv ausgedrückt.
Also kein Problem finde ich auch, benutze ich auch nicht, weil das meistens auch immer dann gesagt wird, wenn es wirklich ein Problem gibt. Das ist ja so ein bisschen, ja, kein Problem. Und eigentlich ist man trotzdem total sauer. Aber im Englischen wird es ja wie bitteschön benutzt auch, no problem.
Genau.
Und da finde ich es auch im Englischen seltsam, wo ich denke so, ehrlich, ich wollte mich nur bedanken. Ja? Ich habe überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Ja. Ja, er hat mir mein Problem gelöst.
Ja.
Und deswegen habe ich auch überhaupt nicht über, ich will auch gar nicht über meine Probleme sprechen.
It makes no sense.
Ja, genau.
Oder auf Deutsch? Es macht überhaupt keinen Sinn.
Ergibt.
Bist du Sprachpolizei? Ärgerst du dich
ich
über
bin
es macht keinen Sinn?
Christian, ich bin Anglistin. Und natürlich merke ich solche Dinge. Oder,
Aber Sprache lebt. Sprache verändert sich. Und ich finde, das macht keinen Sinn, eigentlich total schön. Also ich sage das auch. Ich sage das mehr als es ergibt keinen Sinn, was mir fast schon sprachlich zu hoch gestochen wirkt.
Ja, ich finde zum Beispiel das Verb machen jetzt nicht unbedingt ein Verb, was man so wahnsinnig promoten muss in der deutschen Sprache. Von daher würde ich immer sagen, wenn es eine Alternative gibt, ey, dann nehme ich die.
Das kann ich auch nachvollziehen. Wie oft hast du eigentlich, und du hast ja James Joyce kennengelernt, du hast das Buch ja schon ganz gelesen, bis zum letzten
Mehrmals.
Satz. Also Ulysses. Wie heißt es auf Deutsch? Also Ulysses auf Englisch?
Ulysses auch.
Aber Ulysses, ja. Einfach. Es ist so ein Werk, das eigentlich irgendwie unlesbar ist, aber es soll dann doch eigentlich ganz amüsant sein. Es gibt ein Kapitel daraus, Finnegan's Wake, da gibt es ein ganzes Theaterstück, das daraus gemacht wurde. Also es ist immer präsent, dieses Ulysses, aber kaum einer hat es wirklich gelesen. Du natürlich schon. Wie oft?
Auch bestimmt 7, 8 Mal.
Interessant,
oder so.
Ja. Also sind so 2, 3 Jahre deines Lebens dafür dann draufgegangen.
Ja, ich meine, ich beschäftige mich so schon seit 30 Jahren damit. Das irgendwie sollte irgendwie, da sollte ich ja schon ein paar Mal durchgelesen haben. Das irgendwie, ich schreibe Bücher darüber und schreibe halt Vorträge darüber. Also das ist ja schon auch ein Anspruch, den man haben sollte.
Und hast du es gelesen, weil das dazugehört, weil man das muss oder auch wirklich aus Spaß?
Also sowohl als auch, ich gestehe, meine erste Motivation war bestimmt keine besonders hehre, sondern eher eitel, denke ich. Ich fand, das gehörte so zum Herrschaftswissen und dann dachte ich, dann ist es wohl genau das Richtige. Und da wird immer geraunt und Ulysses und die hohen Weine und der Olymp. Und dann dachte ich so, ja, auf dem Olymp, da bin ich doch gerade richtig. Aber da war ich eben jung und blöd. Und dann habe ich es gelesen und habe auch nichts verstanden und habe, wie fast alle, die es dann einmal gelesen haben, aus diesem Grund, dass sie es einmal gelesen haben wollen, um dann hinterher als Anekdote, ich dachte, ich lese es einmal und dann kann ich allen sagen, ich habe es gelesen und ich fand es echt gut so. Mhm.
Und aber wollte ich auch mal, bin aber nicht weit gekommen.
Genau, das war auch mein fester Plan und dann habe ich es gelesen, habe nichts verstanden und fand es aber, war aber irgendwie so verführt und war so auch zum Teil erbost und beglückt und aber auch so hineingezogen und es hatte was wirklich Verführerisches und ich wollte es eigentlich eher so abtun und wollte das nur benutzen, um irgendwie um mich wichtig zu machen und dann wurde ich aber irgendwie sehr sehr demütig und auch so ein bisschen verrückt und dachte irgendwie so, Mann, ich möchte da irgendwie mehr draus wissen und manche Passagen waren so lyrisch, dass sie mich wirklich gerührt haben. Dann war ich so ein bisschen angefixt.
Ja. Kann man den Ulysses auch auf Deutsch lesen?
Ich würde allen abraten.
Okay, aber die wenigsten sprechen so gut Englisch, dass sie natürlich davon profitieren.
Aber weißt du, man versteht ja auf Deutsch auch nicht viel mehr. Dann kann man es also auch gleich auf Englisch lesen und dann hat man aber auch den Spaß. Also ich finde die Wollschläger Übersetzung, die ist wirklich, das ist wirklich ein großes Meisterwerk und er verdient allen Respekt, den man haben kann. Aber Respekt ist vielleicht auch genau ein bisschen auch das Problem. Dieser anarchische Humor, dieser wirklich, wirklich irre, plumpe Lust, also auch Wortwitz und Witz, der da drin steckt.
Was ist ein schönes Beispiel dafür, für diesen anarchischen Humor, plumper Wortwitz?
Oh Mann, da müsste ich jetzt den Ulysses haben, müsste dir was vorlesen.
Also ich einfach dachte, du hättest irgendwas auswendig drauf. Also nicht auswendig drauf, aber ein Beispiel zumindest, weil du ja so oft darüber schreibst redest.
Nee, das ist auch fast irgendwie nicht. Es gibt einfach so eine Stelle zum Beispiel, aber das kann ich jetzt nur beschreiben, wo so eine Delegation von honorigen Menschen irgendwie so angereist kommen, um irgendjemandem zu huldigen. Das ist irgendwie so ein bisschen halluzinatorisch. Und jeder hat irgendwie dann so eine, es ist super politisch unkorrekt. Und jeder von diesen honorischen Menschen hat dann einen Name, der irgendwie in sein Land passt und das ist wirklich lustig, man kann sie alle erkennen und der Deutsche heißt zum Beispiel Professor Dr. Geheimrat irgendwie Kriegfried überallgemein und so, aber auf Englisch und das hört sich jetzt aus dem Kontext gerissen, ist es irgendwie lame, aber es ist wirklich komisch, aber vielleicht wird man auch einfach nur ein bisschen irre, wenn man es dann das siebte Mal gelesen hat, dann kichert man die ganze Zeit. Fritz Senn, der große Joyce-Experte und der wichtigste und bedeutendste Joyce-Forscher aller Zeiten, wenn er bei den Lesegruppen ist in Zürich, bei den Ulysses-Lesegruppen, der kann kaum sprechen vor Kichern, ja, wenn er darüber spricht. Und er hat es bestimmt schon 100 Mal gelesen. Vielleicht ist es so einfach süß. Hat ja auch was Therapeutisches einfach, dass man irgendwie, das ist ein bisschen wie so eine. Ja, irgendwie hat dann auch so eine Lesegruppe, hat ja auch was von so einer Selbsthilfegruppe und am Ende kichern alles. Eigentlich klappt gut.
Hast du schon eine Vorstellung davon, wann du das achte Mal lesen wirst?
Nee, das kommt ja auch immer so, ich lese dann auch immer, vielleicht wenn ich nochmal wieder einen Vortrag mache, vielleicht beim nächsten oder übernächsten, dieses Jahr gehe ich nicht, aber da muss ich selber touren, auf irgendeiner Joyce-Konferenz, wenn ich wieder ein neues Thema habe und mich irgendwie wieder in was Neues reindenken muss, dann muss ich es auch nochmal wieder lesen.
Okay. Ja. Wie viele Seiten hat es? 1200 oder sogar mehr?
Nein, die Hälfte davon.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das seien 1000.
Oh, und auf Englisch hat es auch viel weniger als auf Deutsch. Das ist ja auch nochmal ein Anreiz.
Weil die Sprache einfach so präziser, kürzer ist. Nicht präziser, aber sie ist einfach kürzer.
Einmal das, aber eigentlich sind Übersetzungen immer länger. Tatsächlich, weil man, das ist auch, ich glaube sogar ins Englische sind deutsche Übersetzungen länger. Einmal, weil natürlich ist die englische Sprache nochmal irgendwie konziser und man kann Dinge, für die Deutschen ja auch verlacht werden, dass man irgendwie ewige Nebensätze hat, in denen dann das Verb ganz am Ende ist, was man eigentlich irgendwie gerne am Anfang hätte, damit man weiß, worum es geht. Einmal ist es, natürlich hat es konzisere Konstruktionen, aber es ist auch gleichzeitig, glaube ich, etwas, was immer in Übersetzungen ist, dass sie immer länger sind, weil man mehr braucht, um die Wörter, die eben nicht alle hundertprozentig an ihrem Platz sind, wie bei einem Original, die sozusagen, um sich denen anzunähern. Das ist schon interessant.
Wir machen kurz eine Autorvervollständigung. Vervollständige folgende Sätze.
Oh Gott.
Ist ja gar nicht schlimm. Okay. Nein, aber ich hätte fast
Quiz.
Nein, nee, du kannst ja da alles ausdenken.
Dann weiß ich es nicht
kapiert. Ich hätte fast mal das Atmen vergessen als...
Okay, ich hätte einmal fast das Atmen vergessen als... Ich vergesse jeden Tag einmal das Atmen, weil ich irgendwie meinen Schlüssel nicht finde.
Oh Gott, musst du ein GPS-Ding dran machen mit so einem Pieper oder
ja,
sowas.
Stimmt. Ja, stimmt. Aber dann verliere ich den oder so.
Das Geräusch, das auf jeden Fall in den Soundtrack meines Lebens gehört, ist...
Das Rauschen der Nordsee und das Rascheln von Schilf an der Elbe.
Und Nordsee war für dich ein Leben lang Spiekeroog?
Ja, genau.
Muss man das mit einem Spitzen aussprechen? Nee, Spiekeroog eigentlich.
Ich mach's nicht.
Guck mal, Spiekeroog. Ja. Da bist du ein Leben lang hingefahren.
Ja.
Mit deinen Eltern, als ihr noch in Karlsruhe wohnt.
Ja, genau.
Eine Insel, die dich bis heute auch nicht losgelassen hat. Du hast dann ja auch mal in einer Reihe ein Buch über dein Spiekeroog gesprochen, wobei du das Wort dein nicht magst, weil es gehört dir nicht.
Ja, das hat also, das possessive Pronomen ist irgendwie in dem Fall, aber es ist ein bisschen...
Was findet man von dir noch auf Spiekeroog, wenn man da heute hinfahren würde? Was ist noch da von dir? Und du darfst auch poetisch sein jetzt.
Von mir ist überhaupt nichts da. Das ist ja das Schöne an diesen Inseln, dass man irgendwie seine Fußstapfen da hereinsetzt und dann kommt bei der nächsten Flut wieder alles weg. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran, dass ich da überhaupt keine Spuren hinterlassen habe. Ich hab meinen Eltern eine Bank da gewidmet. Das ist tatsächlich eine Spur.
Nein, cool.
Ja,
aber
musst steht,
du jährlich dafür zahlen immer noch? Oder?
Nö.
Nee, einmal
alle,
und für immer.
Ja, genau. Alle 10 Jahre muss ich dafür bezahlen. Und da steht ihr Name drauf und dass sie aus Leopoldshafen sind. Und da sitze ich jedes Jahr ein bisschen drauf und denke an sie.
Wenn du über Natur schreibst oder auch hier in dem Fall über das Meer, und es gab ja auch mal ein Buch, Was die wilden Wellen sagen, da ging es allerdings auch um James Joyce.
Ja.
Ne? Und dann hast du aber über meinen Spiekeroog geschrieben, Natur taucht eigentlich in allen deinen Büchern auch auf, Natur ist klar Inspiration für dich auch. Ist es schwer, originell und nicht klischeehaft über Natur zu schreiben? Denn ich habe große Probleme oft mit Naturbeschreibungen, weil sie mich echt langweilen.
Ich auch. Also ich habe auch Probleme mit Naturbeschreibungen, vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwie, das ist so ein bisschen, also was ich vorhin beschrieben habe, irgendwie, dass ich sage so, oh, Menschen merken, sie haben Gefühle und denken, sie sind die Ersten, die sie haben. Und ja, klar geht uns allen das Herz auf, wenn wir das Meer sehen. Aber ich bin nicht die Einzige, der sich das Meer eröffnet. Und ich muss dann auch nicht die Leute irgendwie mit meinen Gefühlen irgendwie belästigen. Ja? Das habe ich auch sehr. Aber ich glaube trotzdem, also ich mag auch, oder ich versuche auch immer so eine Gebrochenheit auch herzustellen. Also entweder durch ich mag halt einfach Natur auch wirklich, wo sie gar nicht so wahnsinnig unberührt ist. Ich glaube, über so einen komplett, wenn man mich in irgendeinem wirklich komplett unberührten Ort absetzen würde, dann würde mich das, glaube ich, eher stressen oder so. Sondern das ist natürlich auch meine Warte, meine urbane, irgendwie reflektierte, zivilisierte Warte aus, die irgendwie auf Natur blickt und dann da alles Mögliche drauf projiziert. Ich mag Natur gerne, wo man sie so gar nicht erwartet. Ich mag Moos, was irgendwo auf einer Mauer hängt oder Dinge, die aus den Fugen wachsen. Alte Steinkirchen in Irland, wo der Fußboden aus Gras ist und die kein Dach haben. Die Spinnen in der Speicherstadt, die alles zugesponnen haben, weil es da noch keine Bäume gab. So diese Schnittstellen.
Kämpfende Natur. Immer da, wo die Natur versucht, sozusagen ins Urbane einzudringen und sich es zurückzuholen. Was
ja, so ein bisschen. Genau. Oder einfach diese Schnittstellen, die irgendwas machen, die in mit meiner Vorstellung. Diese Schnittstellen von Natur und Kultur, da fühle ich mich irgendwie sehr beheimatet.
Der Satz, der mich wirklich ärgert, ist...
Hätte ich das gewusst, wäre ich besser vorbereitet gewesen.
Nein, das muss ja gar nicht vorbereitet sein. Du sollst ja einfach nur sagen, was dir sofort einfällt. Witzigerweise hätte ich sogar gedacht, es gäbe einen Satz.
Ich mag den Satz nicht, die sind damit gemeint.
Die sind damit gemeint?
Die sind damit gemeint.
Ach, die sind damit gemeint.
Die Mitgemeinten. Ja? Die sind da mitgemeint.
Wo taucht denn dieser Satz zum Beispiel auf?
Beim Gendern.
Ach, die sind da mitgemeint. Das, das finde ich sehr schön, ja. Was war mit der Schlagzeile damals zu den Apfelkernen aus dem Hamburger Abendblatt?
Oh Gott. Wir reden nicht über Rezensionen. Wir reden nicht über Rezensionen.
Ich fand diesen Satz irgendwo und habe gedacht, ja, dann klar. Das ist eigentlich eine Frechheit. Und ich habe mich gefragt, bist du dieser Frau irgendwann mal begegnet, die es geschrieben hat? Ich glaube, es war eine weibliche Rezension. Oder war es sogar ein Mann?
Sag mal, welchen Satz meinst du?
Hausfrau aus Blankenese schreibt Bestseller.
Das war im Welt.
Das war in der Welt. Ich dachte, Hamburger Abendblatt war das damals gewesen.
Also, aber das darfst du jetzt nicht aufnehmen.
Nein, aber es ist ja auch sehr humorig. Also dieser Satz entlarvt sich ja komplett selbst. Also,
nee, das war Mutter aus Blankenese, heißt das, glaube ich, Hausfrau aus Blankenese oder Mutter?
Ach so, ich hatte gefunden Hausfrau aus Blankenese. Ah ja, Mutter wäre schon gar nicht so.
Mutter. Ja, ich glaube, es hieß wirklich tatsächlich Mutter aus Blankenese, es war nicht Hausfrau aus Blankenese. Ich war ja auch keine Hausfrau da. Also war ich ja an der Uni. Also hieß wirklich nicht Hausfrau aus Blankenese, es hieß Mutter aus Blankenese.
Ach, okay. Es ist ja auch oft gar nicht so, wie es in den Zeitungen steht.
Also ich war tatsächlich Mutter auch, ja, und als das geschrieben wurde. Und das ist aber was bei den Zeitungen, das ist was ich dann auch im Laufe der Rezeption wirklich oft gesehen habe, dass es immer über die Person selber geht. Also die Frau, die mich da interviewt hat, war selber eine Mutter aus Blankenese. Mhm. Dann hatte ich danach mal irgendwie jemanden, der irgendwie dann gerade promovierte und dann geschrieben hat, promovierte Literaturwissenschaftlerin schreibt Roman. Dann war jemand.
Also es war wirklich ein Interview sogar gewesen.
Ja.
Ah ja, ich dachte, es sei einfach nur eine Buchrezension gewesen.
Nee.
Jemand, den du gar nicht kennst. Es war sogar einem Interview.
Ja, es war ein Interview. Und es war wirklich nicht Hausfrau, das weiß ich. Das war tatsächlich Mutter. Und das ist immer bei den Interviews habe ich das Gefühl, die schreiben mehr über sich selbst als über mich. Ich sage die gleichen Sachen, also ich sage irgendwie tolle, originelle Dinge und es kommen dann immer die ganzen erwartbaren Sachen und dann noch ein bisschen was von ihnen selbst, wie zum Beispiel das Muttersein oder das promoviert haben oder irgendwas über die Liebe. Also ja, also ich hatte da schon, wenn man sich dessen bewusst wird, dann erklärt sich vieles.
Okay.
In der Rezeption.
Liest du es noch heute? Nein. Oder gibst du das Interview und lässt es los?
Ja.
Ist clever. Damit machst du dich wahrscheinlich glücklicher.
Ja, also das habe ich auch nicht von Anfang an gekonnt, aber jetzt kann ich das. Und ich gebe die großen Rezensionen, die gebe ich jemandem zu lesen, der dann irgendwie vielleicht ein oder zwei Passagen, die mich froh machen, vorliest.
Ja.
Und die Dinge, die ich ambivalent finde oder die ich schwierig finde, dann einfach verschweigt. Ja. Und ich habe auch die Kraft, es dann liegen zu lassen.
Kannst du aber ChatGPT jetzt in Zukunft eingeben? Bitte fasse mir ganz kurz nur zwei positive Dinge aus dieser Rezension zusammen.
Nee, ich glaube, das ist irgendwie, ich habe nur einfach gemerkt, dass die Kritiken mich wirklich unglücklich machen in meinem Leben. Das ist ja auch immer eine schwierige Situation, ich muss mich aber in die Öffentlichkeit begeben. Ja, das ist ja nun mal so in meinem Beruf. Und ich muss mich aber auch gleichzeitig in meinem Beruf durchlässig machen, damit ich meinen Beruf ausüben kann, darf ich kein dickes Fell haben, ja, um das zu tun, was ich tue. Und wenn du dann aber in die Öffentlichkeit trittst, ist es genau das, was dir fehlt. Deswegen lese ich die nicht mehr oder höre mich auch selber nicht mehr danach. Und klar denke ich dann 100-mal, oh Mann, hinterher fallen mir die tollsten und brillantesten Dinge ein und die Menschen würden denken, ich bin die Schlauste von allen und sowas. Aber man darf das, glaube ich, nicht machen. Entweder das eine oder das andere. Entweder ich habe ein dickes Fell oder ich schreibe.
Und auch die positiven Kritiken. Man droht ja auch, die auch ernst zu nehmen. Ne? Und das ist ja auch wieder genauso gefährlich.
Ja, auch positive Kritiken sind ja auch, also das heißt ja aber nicht, dass man sich dann gleich verstanden fühlt, wenn jemand irgendwas gut findet. Also manchmal wird man ja für Dinge gelobt, die man versucht hat zu vermeiden. Ja?
Stimmt.
Kann man sich alles nicht aussuchen, soll man einfach nicht lesen, dann ist das ist okay. Das Buch gehört mir ja auch nicht mehr. Ja, es ist nicht mehr meins. Jeder Leser, jede Leserin darf das Buch lesen, was sie gelesen hat und hat die Version des Buches, die sie gelesen hat. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Text und Lesenden und nicht mehr meins. Also wenn ich selber eine Autorenlesung habe, dann kann ich das mir für eine Stunde nochmal zurückholen.
Ja.
Aber ansonsten gehört es einfach meinen Leserinnen und Lesern und das ist okay.
Also mein Buch, das ich hier vorliegen habe, gehört dir noch. Ich will das nicht haben. Also ich will, dass es deine Geschichte ist, mit
es
deinen
ist
Gedanken,
meine
deiner
Geschichte.
Inspiration.
Und ist ja. Es auch, aber du darfst es mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken füllen und das ist genau richtig. Und so muss Geschichte, so ist Kunst.
Ich genieße aber deine Gefühle. Ich muss nicht dieselben Gefühle haben oder mich in Beziehung dazu setzen. Ich genieße deine Offenheit, deine Transparenz, deine Gefühle, deine Fantasie. Die gibt mir viel mehr als das, was ich da rein interpretieren möchte.
Ja, okay, das ist wieder was anderes. Aber das heißt ja auch, dass du Gefühle dabei entwickelst. Ja.
Ich habe Gefühle. Ja. Ja, da können wir darüber übereinstimmen. Okay, ich nehme das Buch. Ich mache es zu beidem. Jetzt reden wir noch über ein, zwei wirklich, auch wirklich schöne Dinge. Margret, die ist ja Stimmbildnerin.
Ja.
Und achtet natürlich auch mal ganz genau, wie atmen die Menschen. Atmen ist ein ganz wichtiger Teil, auch vom Singen. Du bist eine leidenschaftliche Sängerin und singst oder hast in den verschiedensten Chören gesungen. Das Atmen, das auch ein großes Thema ist, und wir hatten es ja eben schon zufälligerweise, witzigerweise, angeschnitten. Das Atmen ist ja komplett unterschätzt. Das Atmen ist ja eine solche Wissenschaft. Wir alle sollten eigentlich anders atmen, oder?
Ach, gar nicht unbedingt anders, aber vielleicht bewusster.
Bewusster atmen.
Also man kann einfach mit Atmen so viel ausrichten, mit dem richtigen Atmen. Ich bin einmal vor vielen, vielen Jahren, wurde ich zu einer Atemtherapeutin geschickt, weil ich eine chronische Mandelentzündung hatte. Und wir haben die weggeatmet. Ich hatte danach keine chronische Mandelentzündung mehr. Oder Asthma. Also man kann mit gutem Atem oder Angstzustände, dass man Schlaflosigkeit, man kann mit Atmen einfach wirklich so wahnsinnig viel bewirken. Und Atemtherapeutinnen und Stimmenbildnerinnen haben wirklich so eine wichtige und große Arbeit und Verantwortung, die auch nicht immer unbedingt jetzt wie komplett von Logopädie abgedeckt wird, sondern das ist wirklich, das ist wie, die arbeiten einfach mit der Software sozusagen. Und das ist, man kann so wahnsinnig viel machen mit Atem. Ich meine, diese ganzen, auch Yoga-Atmen oder Meditation arbeitet natürlich auch ganz stark damit und auch mit diesen positiven und mit diesen mit dieser Wirkmacht von Atem. Ja.
Wo lässt es sich schöner atmen? In Hamburg hier oder auf Speaker Oak?
Welche Frage.
Also es ist
auf
wirklich
Speaker Oak ist Atmen wie eine weitere Sinneswahrnehmung. Es ist Atmen ist wirklich wie sowas zwischen Riechen und Schmecken, aber auch Tasten, weil es einfach so rein ist. Es hat deine Flimmerhärchen sind dann wie Tasthärchen in deiner Lunge. Es ist wirklich so ein multisensuales Erlebnis.
Aber wir haben auch in der Lunge Flimmerhärchen.
Ja, in den Bronchien.
Okay. Aha. Okay. In der Nase wusste ich so. Da sind ja auch Flimmerhärchen, oder? In der Nase, oder?
Ja.
Glaube ich auch. Aber auch auf der Lunge.
Ja, aber da gibt es auch irgendwie so Härchen. Das ist, jedenfalls gibt es auch so tastorganartige Dinge, die da sich nach der Luft Spiekeroogs ausstrecken.
Ja. Aber in Hamburg atmet es sich eigentlich auch ganz gut, oder? Auch in der Nähe zur Elbe. Oder ist die so verschmutzt?
Also wenn da die großen Containerschiffe vorbeifahren, habe ich mal gelesen. Ich habe gelesen und das habe ich auch, musste ich auch in dieses Buch schreiben, weil ich es so eindrücklich fand. Es sei wie 1000 Autobahnen. Und da war ich auch noch nicht so, okay, ich gehe jetzt jeden Tag hier dran. Und manchmal, also wenn der Wind so steht und wenn der Nebel runterdrückt und die Emissionen der Schiffe können nicht nach oben ausweichen, sondern kommen wieder zurück runter, dann ist es schon wie 1000 Autobahnen an der Elbe. Das ist schon so, leider. Also wegen der Luft sollte man jetzt nicht nach Hamburg ziehen, glaube ich. Aber wegen allem anderen.
Spannend, spannend. Über das Singen, und dazu gehört Atmen natürlich ja auch, hast du auch ein ganzes Buch geschrieben, einfach weil du diese Leidenschaft schon dein Leben lang hast. Also du bist auch eine richtig gute Sängerin.
Ach Gott.
Aber du bist also eine wirklich erfahrene Sopran?
Ja.
Wie viel Divenpotenzial steckt in dir?
Oh, das höchste Divenpotenzial. Ich liebe das Divenhafte an mir. Alle Soprane sind letztlich Diven. Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal auch, dass die Stimmeneinteilung ist eher eine Mentalitätssache. Ja. Nein, aber es ist irgendwie auch lustig in den Chören immer, dass die Soprane sind immer laut und wollen immer alle in der ersten Reihe stehen. Ich auch. Und wir singen alle irgendwie solistisch und das ist in den anderen Stimmen irgendwie, die kriegen das irgendwie besser hin als wir. Aber Aber ich bin gerne und bin auch aus Überzeugung Sopran. Nein, und ich singe auch wirklich einfach gern und viel und aber bin auch so aufgewachsen. Das ist auch, glaube ich, ich komme aus einer Familie, in der einfach viel gesungen wird.
Und durch Kirche oder?
Ja, auch. Also mein Vater kommt aus einer protestantischen Pastorenfamilie, die eigentlich über die ganze Welt so ein bisschen verstreut ist. Und da war auch die Musik wie so eine Art Heimat. Also wir kommen zusammen und singen die einschlägigen Kanons und die alle kennen. Und das ist auch so eine Art der sich Versicherung als Familie, glaube ich.
Sehr schön. Du hast geschrieben in diesem Buch, das heißt Herzkraft. Mhm. Und zweimal habe ich kurz gesagt, ist es ein Ausdruck, den man kennt? Nein, ist er nicht. Den hast du geschaffen,
den Ausdruck. Nee, den habe ich nicht geschaffen. Der ist von meiner wunderbaren Atemtherapeutin und Stimmenlehrerin und Gesangslehrerin, die immer, wenn plötzlich mal ein paar Sachen geklappt haben für einen kurzen Moment, wenn die Töne auf die richtige Weise geströmt haben, wenn ich nichts gepresst habe, wenn ich alles habe frei schwingen lassen können und auch noch auf die Melodie achten konnte und auf den Ausdruck, in diesen sehr raren Momenten hat sie dann gerufen: Jetzt singen Sie mit Herzkraft. Und dann dachte ich so, ja, und das war immer das Beste.
Das ist ja witzig.
Und das fühlt sich auch wirklich so an. Es fühlt sich so heilsam und wohltuend und gesund an. Und es macht wirklich froh.
Nur Aufwärmübungen, die sind dir manchmal peinlich, hast du geschrieben. Warum eigentlich? Machen doch dann alle einfach so komische Geräusche,
ja,
oder?
Ja, es gibt immer Aufwärmübungen, die ich irgendwie, ich weiß auch nicht, da denke ich dann immer so. Und jetzt, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich weiß auch nicht, es gibt immer so Sachen, wo man sich so komplett enthemmen muss und da bin ich dann irgendwie manchmal einfach
also
zu verklemmt.
Oder
ja, wie Tiergeräusche aller Art irgendwie und auch wenn man auch so lange klosige Dinge, wo man irgendwie sein Gesicht hängen lassen muss und die Zunge schlappt raus und irgendwie bin ich dann irgendwann auch zu eitel oder so, dass man so brummt mit den Lippen und der Lippenstift fliegt in Fetzen durch die Gegend und man sprüht irgendwie in so einem Sprühnebel irgendwie mit so einer Waberlohe aus eigener Spucke irgendwie geradezu gefangen und solche Dinge finde ich anstrengend.
Du schwärmst aber von Singvögeln. Ja. Die können das nochmal so viel schöner als wir Menschen. Ja. Was haben wir gemeinsam mit den Singvögeln? Gibt es irgendwas von der Technik her, was sogar ähnlich ist?
Ja, also wir müssen es wie die Vögel lernen. Wir müssen den Gesang lernen. Auch Vögel deren...
Ja, aber ist das System das Gleiche? Also ist der Apparat, der dahinter steckt?
Nein,
ist
Vögel ähnlich? Vögel haben, also ich finde einmal, ich muss nochmal über das Lernen, auch Vögel kommen jetzt auch nicht trällernd auf die Welt, was ich schön finde, sondern die müssen es wie wir, müssen es lernen. Also wenn ein Stadtvogel, der nicht so viel andere Vogelstimmen hört, hat ein kleineres Liedrepertoire als ein Landvogel, der viele verschiedene Vogelstimmen hört. Das Schöne finde ich bei den Singvögeln ist, dass sie wirklich fliegend singen, also dass das in ihrem Körper, was für den Flug gedacht ist, auch das ist, was für den Gesang verantwortlich ist, nämlich die vielen Hohlräume in den Knochen und auch diese Blasebalgfunktionen, diese kleinen Luftsäcke, die sie überall im Körper versteckt haben, die sich singend aufblasen, so dass man auch den Eindruck hat, dass sie nie Atem holen, weil das ein bisschen Dudelsackartig sind, so mini, mini, mini Dudelsäcke, eigentlich auch schon, wenn man nicht reinbläst, also immer noch aus irgendwelchen kleinen Luftsäckchen immer noch was gepresst wird, was die Stimmbänder bewegt und das ist, finde ich, sehr anrührend.
Zum Schluss noch einmal deine Liebsten. Dein liebster Singvogel?
Ach, mein liebster Singvogel ist tatsächlich die Amsel und die Nachtigall.
Die Amsel und die Nachtigall. Okay. Kannst du die imitieren? Bist du in der Lage dazu?
Nein.
Nein. Manche können das ja.
Ja, aber ich liebe auch den Gesang, der ja gar kein Gesang ist, aber ich liebe auch eben die Rufe der Wasservögel. Ich liebe den Ruf des großen Brachvogels. Der ist
der große Brachvogel. Okay.
Der irgendwie so über das Wasser schallt und so klingt, als wäre er selber flüssig und als wäre der Vogel selbst aus Wasser.
So, dann noch ganz kurz dein Lieblingsire. Also jetzt außer James Joyce, das wäre zu offensichtlich, aber vielleicht es gibt bestimmt ein kurioses, wunderbares Exemplar aus dem echten Leben.
Also mein Lieblingsire ist tatsächlich dieser alte Mann in Bray, der an der Steilküste stand, jeden Sonntag, wenn ich da vorbeigelaufen bin, jeden Sonntag und einfach nur stand und Vogelfutter in der Hand hatte und 8 Rotkehlchen schwirrten um ihn her und pickten diese Vogelfutterkörner aus seiner Hand.
Die ja beide so links und rechts vom Kopf in die Höhe
hält. Ja, wie der heilige Kevin.
Wie du es gerade machst.
Wirklich, wie der heilige Kevin. Und es waren Rotkehlchen, die um ihn, es waren keine Spatzen und es waren keine Tauben, sondern es waren Rotkehlchen, die um ihn rumschwirrten. Und das fand ich toll.
Witzig. So, und zum Schluss, dein Lieblingskleidungsstück.
Oh, mein Lieblingskleidungsstück. Mein ganzer Kleiderschrank ist ein riesiger Theaterfundus.
Wirklich?
Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall, ich habe einen Powerrock, in dem ich mich eigentlich unbesiegbar fühle.
Ist der weit?
Der ist lang.
Weit und wallend?
Ja, der ist lang.
Wann hast du ihn das letzte Mal getragen?
Vorgestern.
Okay. Ah, Lesung?
Nee, da habe ich ein Powerkleid angehabt.
Okay, aber warum hast du das Powerkleid angehabt? Weil du hast es bewusst gewählt.
Ja. Ich will immer.
Okay, aber du sagst uns nicht, warum du es an dem Abend oder Tag.
Also ich habe einen Rock, in dem ich mich unbesiegbar fühle und ich musste an dem Tag unbesiegbar sein.
Okay. Katharina, danke dir für diese Begegnung.
Danke dir. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre.
Ja. Toi, toi, toi. Bald kommt die Lesetour.
Tausend Dank.
Talk mit Thies.
Das war schön mit Katharina Hagener. Und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung für euch.